Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zum zweiten Sonntagsgottesdienst im Christhaus in diesem Jahr. Am 5. Januar sind wir in die neue Predigtreihe zum Thema Bünde in der Bibel gestartet. Und ich finde, in den letzten zwei Wochen ist echt schon viel passiert. Das neue Jahr fühlt sich schon gar nicht mehr so neu an. Viele Ereignisse und Entwicklungen in der Welt, in unserem Land, in der Gemeinde und wahrscheinlich auch in unserem persönlichen Leben werfen ihre Schatten in die nächste Zeit voraus. Deshalb finde ich es umso passender, dass wir uns zu Anfang des Jahres mit den Bünden in der Bibel beschäftigen. Mit Bund wird in der Bibel das Verhältnis zwischen Gott und dem Volk Israel oder zwischen Gott und dem Volk Israel plus allen anderen Menschen oder, wie in der Noah-Geschichte, zwischen Gott und der ganzen Schöpfung gemeint. Durch den Bundesschluss entsteht zwischen den Partnern des Bundes eine Beziehung. Eine Beziehung, die von gegenseitiger Treue und Zugehörigkeit geprägt ist. Aus den biblischen Geschichten über die Bünde können wir viel über die jeweiligen Bündnispartner lernen. Gott und Menschen. Und in jedem Bund dürfen wir sehen, mit welcher Liebe und Treue sich Gott uns Menschen zuwendet. Diese Bünde hat Gott auf ewig gemacht und er hat sie nie aufgehoben, wenn dann erweitert oder erneuert. Das heißt, sie gelten auch für uns heute noch als Fundament unseres Glaubens. Heute soll es um die Noah-Geschichte gehen und wer den Predigttext mitverfolgen will, kann seine Bibel im ersten Buch Mose Kapitel 8, Vers 20 aufschlagen. Wir steigen in die Geschichte ein, als die Sintflut gerade vorüber ist. Gott hatte tatsächlich getan, was er Noah angekündigt hatte. Er hatte eine große Flut kommen lassen, die alles Leben auf der Erde vernichtete. Gott hatte mit Noah über seinen Plan gesprochen, lange Zeit bevor die Flut tatsächlich kam. Zu Noahs Zeit hatten sich die Menschen von Gott abgewandt. Sie taten einander viele Grausamkeiten an. Es wird berichtet, dass es sogar zu sexuellen Verbindungen kommt, die uns heute schwer vorstellbar sind. Engel, die als heilige Wesen dazu bestimmt waren, in Gottes unmittelbarer Gegenwart zu sein und zu bleiben, hatten mit Menschen Nachkommen gezeugt. Daraus waren besonders großwüchsige Wesen entstanden, die sich als stolze Helden, als Riesen rühmten. Gott sah die Summe all dieser Dinge. Und es heißt wie folgt: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Daraufhin fasst Gott den Plan, den Menschen und alle anderen Lebewesen mit ihm zu vernichten. Nur Noah fand Gnade vor Gott, denn er war ein aufrichtiger und rechtschaffener Mann, anders als seine Zeitgenossen. Er war mit Gott unterwegs und er tat, was Gott ihm sagte. Deshalb wurden er und alle seine Familienmitglieder samt je einem Paar sämtlicher lebender Tiere in der Arche gerettet. Nun waren sie nach über 150 Tagen in der Arche endlich wieder an Land. Der erste Schritt auf festem Boden nach so langer Zeit. Wie mag das gewesen sein? Noah wird sich sicher erst einmal umgeschaut haben. Alles sieht ganz anders aus als zu Hause. Wo sind wir hier gelandet? Weit und breit außer den eigenen Leuten kein Mensch zu sehen. Der Boden, an manchen Stellen schon trocken, an anderen vielleicht noch feucht und glitschig. Es riecht nach Überschwemmung. Wir kennen diesen Geruch hier in Marburg gut. Wenn man im Frühjahr manchmal in der Nähe der Lahn ist, dann kann man das richtig riechen, dass sie überflutet ist. Für Noah ist jedenfalls nichts mehr, wie es vorher war. Kein Stein mehr auf dem anderen. Alles zerstört. Chaos. Wenn er sich umschaut, keine Orientierung, wo er sich genau befinden könnte, kein Zuhause, keine Vorräte mehr, keine Felder, keine Nachbarn, nichts. Alles anders, alles neu. Was würdest du an Noahs Stelle tun? Was würde ich tun? Viele Reaktionen sind denkbar. Zum Beispiel vor lauter Erleichterung, dass man noch am Leben ist, erstmal sich selbst feiern. Als einziger, der es geschafft hat, mit dem Leben davonzukommen und dann noch die ganze Familie zu retten. Darauf kann man doch stolz sein. Oder aber die Arche, Mittel zur Rettung, Werk der eigenen Hände, zu preisen und über alles zu loben und sich glücklich zu schätzen über die Arche. oder über die ganze Verwüstung zu stöhnen und Gott anzuklagen. Oder verzweifelt zu sein und jetzt erst recht ums Überlegen zu bangen, wo nichts mehr an Vorräten da ist. Oder sich zurück nach Hause wünschen, wo alles besser war und Gott die Schuld geben für diese ganze Misere, für das ganze Chaos. Oder Selbstmitleid, so nach dem Motto, jetzt muss ich ganz von vorne anfangen. Was mutet Gott mir dazu? Nichts von alledem tat Noah. Jetzt steigen wir in den wirklichen Predigttext ein. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Mein erster Punkt, Gott anbeten, auch wenn nichts mehr ist, wie es war. Noah betritt die von der Überflutung gezeichnete Erde und baut einen Altar, den ersten, von dem wir in der Bibel lesen. Was bedeutet das? Über allem, was Noah gesehen und erlebt hat und über allem, was auf ihn zukommt, entscheidet sich Noah, den Blick himmelwärts zu heben. Er richtet sich in der Haltung der Anbetung auf Gott aus. Er baut einen Altar, Stein auf Stein, himmelwärts. Auf demselben Boden, auf dem zuvor Gericht Gottes, Tod, Vernichtung stattgefunden haben, errichtet Noah einen Ort der Anbetung. Er schafft Raum für Gott. Gott hat Noah und seine Familie in der Arche aus einer alten, mit Unrecht erfüllten Welt in eine erneuerte Welt geführt, in der Noah jetzt seinen Platz einnimmt. Und er tut dies als Anbeter. Er nähert sich Gott in der einzig angemessenen Art und Weise, in der Haltung der Anbetung. Er sucht Gott über allem, denn er weiß, dass von ihm alle Hilfe und Versorgung kommt. Das hat er gerade in der Zeit an Bord der Arche erlebt. Und jetzt gibt es auf der neuen, alten Erde sehr viel zu tun. Ein Neuanfang muss gemacht werden. Es muss Land bewohnbar gemacht werden, Tiere geweidet und versorgt, Wohnraum geschaffen werden. Es muss gesät und gepflanzt werden, um wieder ernten zu können, um das Überleben zu sichern. Doch Noah setzt Gott an die erste Stelle, weil Gott es wert ist, und schafft durch den Bau des Altars einen Ort der Anbetung, einen Ort der Begegnung mit Gott. Das zeigt, dass er wegen und trotz allem, obwohl nun alles anders ist, sich dennoch eine dankbare Herzenshaltung bewahrt hat. Man spürt Noah seinen Glauben ab. Im Neuen Testament wird Noah auch als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. Im Alten Testament, da wo wir jetzt unseren Predigttext finden, wird gar nicht explizit berichtet, dass er öffentliche Reden hielt oder so predigte, wie wir uns das heute vorstellen. Ganz sicher war aber sein Glauben und Vertrauen auf das Wort Gottes und sein gehorsames Handeln im Bauen der Arche eine sehr anschauliche Predigt, quasi eine Predigt zum Anfassen. Immerhin konnten seine Nachbarn das über 100 Jahre zunehmend wachsende Bauwerk nicht übersehen. Die Arche war ja ungefähr 125 mal 25 mal 15 Meter groß. Die war nicht zu übersehen. Und sehr wahrscheinlich baute er irgendwo auf dem Festland, fern von einer Werft, wo sonst Schiffe gebaut werden. Ständig hatten seine Mitmenschen die entstehende Arche vor Augen. Sehr wahrscheinlich haben ihn alle für verrückt gehalten. Noah ließ sich nicht abbringen. Es war ganz offensichtlich, dass Noah ein Mann war, der auf Gott vertraute und ihm gehorsam war. Seine Taten sprachen mehr als Worte. Und durch den Bau der Arche legte Noah ein Zeugnis seines Glaubens ab. Auch jetzt, nach der Sintflut, sehen wir, dass Noah durch seine Taten spricht. Er baut den Altar, bevor er irgendetwas anderes baut. Er setzt Gott an die erste Stelle, weil er es wert ist. Damit drückt er das in Taten aus, was Jesus einmal gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, in Klammern, was ihr zum Leben braucht. Darum ging es in dem Kontext. Manche von uns befinden sich vielleicht in einer ähnlichen Situation wie Noah. Alles ist auseinandergebrochen. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Und wir müssen, ob wir wollen oder nicht, Neuland erkunden. Hier will ich uns heute ermutigen, von Noah zu lernen, nämlich Gott an die erste Stelle zu setzen und ihn in allen Umständen des Lebens zu suchen und anzubeten, weil er es wert ist. Mein zweiter Punkt, Herz zu Herz mit Gott. Gott kümmert sich um das Herz des menschlichen Problems, nämlich das Problem des menschlichen Herzens. Wir werden uns nun etwas genauer anschauen, auf welche Art und Weise Noah Gott anbetet. Er schlachtet reine Tiere, ihr Blut fließt und er opfert sie Gott als Brandopfer. Der erste Gedanke, der einem kommen mag, ist, Moment, er schlachtet Tiere. Und das, obwohl er nur so wenige in der Arche hat, von jeder Art genau ein paar. Noah, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber dann, beim genauen Hinschauen, da staunen wir. Denn wir dürfen feststellen, dass Gott vorgesorgt hatte. Er hat Noah ja ganz genaue Anweisungen gegeben bezüglich der Architektur der Arche bis hin zu den Tieren. Und in der betreffenden Textstelle lesen wir, dass Noah tatsächlich von Gott beauftragt wurde, von allen reinen Tieren je 7 Männchen und Weibchen mitzunehmen. 7. Und die Zahl 7 steht in der Bibel für Vollkommenheit. Ein vollkommenes, reines Opfer war mit an Bord der Arche gewesen. Gott hatte also noch, bevor der erste Regentropfen fiel und die Fluten stiegen, die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass Noah ihm nach der Sintflut auf der neuen, gereinigten Erde ein vollkommenes Opfer bringen konnte. Noah nimmt nun die von Gott vorgesehenen Opfertiere und er schlachtet sie. Es fließt Blut. In diesem Opfer deutet sich schon jetzt das eine reine Opfer an, das eines Tages die ganze Welt erretten würde. Jesus, durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Im 1. Petrusbrief ist es so formuliert. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. So wie Gott für Noah ein Opfer vorgesehen hatte, hat er viele Generationen später Jesus als Opfer für die ganze Welt gegeben. Nun war ja Noah im Grunde ein Mensch wie du und ich. Ja, er war durch seinen Glauben gerecht gesprochen worden. Dieser Glaube zeigt sich daran, dass er als einziger unter seinen Zeitgenossen nah an Gott blieb, seinem Wort gehorchte und mit ihm durchs Leben ging. Dennoch hatte auch Noah ein Herz wie wir, das immer wieder sündigt, vor Gott schuldig wird und umkehren muss, erneuert werden muss. Durch das Vergießen von Blut, das ein Symbol für Leben ist, kann Noah den Tod, der die Folge der Sünde ist, überwinden. Durch das Blut des Opfers kann er Gott wahrhaftig anbeten. Er kann mit seinem Herzen das Herz Gottes erreichen. Nachdem sie geschlachtet sind, werden die Tiere in Brand gesetzt. Der Rauch steigt von dem Altar auf gen Himmel. Gott riecht es. Er nimmt das Opfer wahr und es berührt sein Herz. Er sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ist das nicht bemerkenswert? Das war doch ursprünglich der Grund, die Sintflut zu schicken und alles Leben zu vernichten. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, das Böse ist von Jugend auf. Und jetzt ist es auf einmal der Grund, nie wieder eine Sintflut zu schicken. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, dass Gott hier das Herz des menschlichen Problems benennt, nämlich das Problem des menschlichen Herzens. Das menschliche Herz war von ihm erdacht und erschaffen worden, um sich von ihm lieben zu lassen und ihn zurückzulieben. Jesus selbst hat es als das wichtigste Gebot bezeichnet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gott hat den Menschen aber mit einem freien Willen geschaffen. Wir können uns dazu entscheiden, ihn zu lieben, mit allen Konsequenzen. Wir können uns aber auch dagegen entscheiden, mit allen Konsequenzen. Nur wer freiwillig liebt, der liebt wirklich. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir seine Liebe aus freien Stücken erwidern. Allerdings sehen wir, dass selbst in der unmittelbaren Nähe Gottes im Garten Eden, wo Gott abends zum Spaziergang vorbeikommt, der Mensch in seinem Herzen nicht der Versuchung durch den Versucher widerstehen konnte. Er wandte sich mit seinem Herzen von Gott ab. Wie viel schwerer noch sollte es dem Menschen außerhalb von Eden möglich sein, mit seinem Herzen Gott zu suchen, ihn zu lieben und bei ihm zu bleiben. Unser Herz ist darauf angelegt, nah an Gottes Herzen zu sein. Gott hat es sehr betrübt, dass sich die Menschen zu Noahs Zeiten von ihm abgewandt hatten. Sicherlich hat es ihn sehr geschmerzt, die ganze Schöpfung mit Ausnahme von Noah zu vernichten. Aber er sah es als die einzige Möglichkeit, Gerechtigkeit zu schaffen und einen Neuanfang zu wagen. Mit dem einzigen Menschen, der durch seinen Glauben vor Gott Gnade fand. Noahs Art und Weise, Gott durch das reine, vollkommene Opfer anzubeten, rührt Gottes Herz an. Ich kann mir vorstellen, dass Gott sich dann wahrscheinlich so etwas dachte wie: Weil das Sinnen und Trachten, also das Denken und Planen des Herzens von Jugend an böse ist, darum werde ich einen Weg finden, um direkt dort anzusetzen, an ihrem Herzen. Ich werde einen Weg finden, ihrem Herzen zu helfen, es zu heilen. Ich werde ihnen so nahe kommen, wie es nur geht. Ich werde in jedes einzelne Herz einziehen, das mich hineinlässt. Dadurch sollen alle Menschen die Möglichkeit bekommen, gerettet zu werden. In Jesus wird dieser Plan Wirklichkeit. Hier in der Noah-Geschichte deutet es sich schon an. Nur 10 Generationen nach Noah steht Abraham. Und dann nimmt die Heilsgeschichte des Volkes Israels ihren Lauf bis hin zu Jesus. Wenn wir heute Gott anbeten wollen, dann brauchen wir zum Glück keine Tiere mehr zu schlachten. Durch den Tod von Jesus, durch sein Blut und seine Wunden ist ein für alle Mal das würdige Opfer für die Schuld der ganzen Welt dargebracht worden. Wir nähern uns Gott heute durch Jesus. Dadurch, dass wir unsere Schuld bekennen und ihn und seinen Tod und seine Auferstehung für uns persönlich annehmen. Durch Jesus überwinden wir auch den Tod, der die Folge unseres Lebens in der Trennung von Gott wäre. In dem Moment, als Jesus am Kreuz für uns starb, da zerriss der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel. Der Zugang zu dem Ort, an dem Gott wohnte, wurde freigemacht. Der Apostel Paulus überträgt dieses Bild des Tempels auf den menschlichen Körper, als er sagt: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wenn unser gesamter Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, was entspricht dann wohl dem Allerheiligsten? Ich denke, wir sind uns einig, das muss das Herz sein. Hier will Gott in der Form des Heiligen Geistes wohnen und uns begegnen. Hier ist der Ort, an dem wahre Anbetung stattfindet. Jesus hat einmal gesagt: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Paulus schreibt im Epheserbrief: Lasst euch vom Geist erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Diese Zeit, in der die wahren Anbeter Gott in ihrem Herzen anbeten, ist jetzt. Und deshalb möchte ich uns heute ermutigen, Gott anzubeten, wahrhaftig im Geist. Nachher in der Anbetungszeit ist Raum, bewusst die Begegnung mit ihm in unseren Herzen zu suchen. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Gottes Treue gilt und macht Mut für morgen. Gottes Bund mit Noah und aller Schöpfung wird durch ein Zeichen besiegelt, durch den Regenbogen. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Noah sagte zu Gott, und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Der Theologe Johann Peter Lange hat es einmal ganz treffend formuliert, als er sagte: Der Regenbogen ist der farbige Glanz der hervorbrechenden Sonne auf der abziehenden Wolkennacht. Der Triumph der Sonne über die Fluten. Ja, Der Regenbogen veranschaulicht uns im Natürlichen den Sieg der göttlichen Liebe über den gerechten Zorn Gottes, entstanden aus der Wirkung der Sonne auf dunkle, regenschwere Wolken. Im Regenbogen zeigt sich das Sinnbild der Willigkeit des Himmlischen, das Irdische zu durchwirken. Ausgespannt zwischen Himmel und Erde verkündet er Frieden zwischen Gott und den Menschen. Gott bricht mit seinem hellen Licht zu uns durch. Er ist uns treu auf ewig. Finsternis weicht, Licht kommt. Und mit dem Licht die sieben Farben des Regenbogens. Vollkommenheit des Himmels berührt Unvollkommenheit der Erde. Und inmitten der sieben Farben, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett, strahlt die Farbe des Lebens, der Hoffnung, Grün. Sie strahlt hervor. Hoffnung für jeden, für alle Menschen aus allen Völkern und Nationen, für alles, was lebt. Der weite Bogen des Regenbogens erinnert uns immer wieder daran, dass Gottes Bund weit ist. Er umfasst die ganze Schöpfung. Und doch sehen wir hier auf der Erde nur den halben Bogen. Er bleibt unvollkommen. Wie so vieles auch in unserem Leben. Erst im Himmel werden wir Vollkommenheit erleben. Da erscheint der Regenbogen in seiner ganzen vollen Kreisform, rund um Gottes Thron. So können wir das im Buch Hesekiel und in der Offenbarung lesen. So lange, bis wir vor Gottes Thron stehen und dieses Bild leibhaftig bestaunen können, dürfen wir wissen, dass er, Gott, bei jedem Regenbogen an uns denkt. Selbst wenn wir Gott vergessen, ihm untreu sind, erinnert er sich bei jedem Regenbogen an sein Versprechen gegenüber uns und der ganzen Schöpfung. Er ist treu und er steht zu seinem Wort. Tatsächlich, Vernichtung ist auch keine Lösung. Errettung für alle durch Jesus, das ist die Lösung. Auch heute ganz konkret, wenn vielleicht einige Gewitterwolken deinen Blick trüben, dein Herz schwer ist, die Stimmung gedrückt und Hoffnungslosigkeit sich breit machen will, sei getrost. Jesus ist da. Sein Licht scheint in deine, in meine, in unsere Finsternis hinein und bricht sie ins bunte Licht. Richte den Blick himmelwärts. Verbinde dein Herz mit seinem. Bete ihn an und fass Mut. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote schließen. Einmal wurde ein Mann gefragt, und was hast du jetzt durch das regelmäßige Beten zu Gott gewonnen? Und der Mann sagte, nichts, aber ich sag dir, was ich verloren habe. Wut, Egoismus, Habgier, depressive Gedanken, Unsicherheit und die Angst, auch die Angst vor dem Tod. Manchmal ist die Antwort auf unsere Gebete nicht unmittelbar, dass wir etwas zugewinnen, sondern etwas verlieren. Das ist dann schließlich der eigentliche Gewinn. So möchte ich uns heute einladen, Gott anzubeten, auch wenn nichts mehr ist, wie es war, Herz zu Herz mit Gott zu sein, denn Gott kümmert sich um das Problem des menschlichen Herzens, auch deines Herzens, und festzuhalten an Gottes Treue, denn sie gilt für immer und macht Mut für morgen. Amen.